Was bringt uns hier? Was bringt uns hier heute Abend hin?
Sabbatanfang.
Sabbatanfang.
Der Wunsch, was zu hören, was zu lernen.
Ja.
Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter euch. Was für eine Verheißung. Danke, Herr Jesus. Er ist jetzt mitten hier bei uns.
Ich denke jetzt heute Abend an uns als eine Gruppe. Simon, ich nehme nur meinen Schal. Wir sind zusammen versammelt, weil unser Vater uns gerufen hat. Wir sind nicht hier heute Abend, weil wir hierher kamen. Obwohl wir davon überzeugt sind. Aber er hat uns gerufen. Und wir sind nicht mehr gerecht als andere Leute, weil wir hierher gekommen sind. Wir sind hier durch seine Gnade. Und das hören sich einfach wie Wörter an. Aber wenn wir einen Tag da stehen vor ihm, dann werden wir erkennen, dass das eine Wahrheit ist. Wir sind nicht hier wegen unserer guten Taten. Und wo der Herr zu Israel sprach, wo sie ins verheißene Land kamen, sagte er zu ihnen, ihr seid nicht hier wegen eurer Gerechtigkeit, weil ihr stiff-necked, was heißt das? Halsstarrig?
Ja, halsstarrig.
Weil ihr ein halsstarriges Volk seid. Wenn es zu euch läge, würdet ihr nicht hier in diesem verheißenen Land sein. Und wäre es nur in unseren Händen, wären wir heute nicht hier. Keine von uns. Und ich möchte auch mit diesem Gedanken anfangen, weil es hört sich nicht wie ein munterer Gedanken an, aber es ist ein munterer Gedanken. Wir können uns darauf konzentrieren, in die Negativen. Ich bin eigentlich nicht so gut und ich habe so viel falsch gemacht. Und das ist in alle Wahrheiten. Aber wir sind hier wegen seiner Gnade. Und das ist was, um freudig drüber zu sein. Und wir kommen jetzt hier nicht nur wegen dem Sabbat, obwohl, Lydia, du hast total recht. Es ist der Anfang des Sabbats. Und wir haben den Sabbat zusammen. Aber es ist auch eine ganz spezielle Zeit im Jahr, worauf wir jetzt zukommen. Und der Punkt dabei ist, zur Zeit des Passafests, wie viel mehr von dem Brot ist uns zustande oder liegt auf dem Tisch in dieser Zeit? Gemäß den täglichen Erlaub oder den sabbatlichen Erlaub? Wie viel mehr in dieser Zeit des ersten Monats kommt uns entgegen? Weil, kennt ihr noch vom letzten Jahr?
Das Vierfache, ne?
Das Vierfache ist, glaube ich, beim Neumond, das Doppelte ist beim Sabbat, aber bei den Festen weiß ich auch nicht, da ist es.
Ich habe es unten auch.
Ja. Den Neumond vergessen.
Ist noch viel höher als vier.
Der Tag ist eins, ne?
Ja.
Und der Sabbat ist?
Zwei.
Ist doppelt das.
Ja.
Dann hast du den Neumond?
Ja.
Und was ist der?
Doppelt
vier. Vier. Und dann ist der erste Monat und der ist?
Acht.
30 Mal den Sabbat.
Ja, Moment, den Sabbat oder den Tag?
Den Sabbat. Das heißt, er wäre 60 Mal mehr denn das tägliche. Wir sprechen von einem Begriff. Und ich schmeiß nur Nummern dahin. Aber stell dir mal vor, wir sprechen hier von dem, was Jesus uns offenbart zu dieser Zeit. Warum kommt er uns nah? Ich suche jetzt Antworten von euch und nicht, um euch auf die Hinterbeine zu stellen, um irgendjemand Angst zu gehen. Ich schaue euch alle an. Ich will nicht, dass irgendjemand sich unkomfortabel fühlt. Ich habe auch keine Gedanken bei mir, Fragen zu stellen. Die sollen irgendwie einen Haken dran haben. Aha, du hast es falsch gekriegt. Nein, ich wollte nur gerne rauslocken. Was ist der Begriff hinter diesen Nummern?
Segen.
Was noch?
Noch mal zum Verständnis. Diese 60 bezieht sich auf den Sabbat zu Passa oder die gesamte Passa-Zeit?
Ersten Monat. Also erster damit Monat. Beziehe ich das Passa und die untergesäuerten Brote.
Mhm.
Okay?
Die ganze
Woche.
Zeit.
Dann. Die eine Woche.
Die 8 Tage.
Ja.
Das nenne ich ersten Monat.
Kannst du nochmal die Frage.
Was bedeutet dies zu uns? 1, 2, 4, 60.
Dass wir in der Zeit mehr, ja, mehr empfangen.
Auch mehr Gnade und unsere Schwächen zu überwinden.
Wenn ich sage 60 mehr, meine ich 60 Lakritzstangen oder Bonbons oder 60 Euro mehr? Was sprechen wir eigentlich von?
Also die größte 60. Gabe, die Gott uns gegeben hat, ist der Heilige Geist.
Ja.
Das ist die größte Gabe.
Okay.
Vielleicht könnte man auch sagen, dass der Segenskanal irgendwie größer, offener ist oder so.
Erweitert.
Was benutzen wir, wenn irgendjemand nachschauen will oder nochmal nachrecherchieren für sich selbst, um diese Nummern nachzuschauen? Das ist in 4. Buch Mose 28 und 29, werden all die Feste und die täglichen Opfer und so angegeben. Okay? Und was ich mich hier drauf beziehe, gerade jetzt.
Achso, Öl und. Ja. Brot, ja. Brot.
Mhm. Okay? Mhm. Bringt das Bild ein bisschen näher? Alles,
Mehl mit Öl.
Alles wahre Antworten. Genau, ist eine bestimmte Menge von Mehl und bestimmte Menge von Öl, die werden zusammengemischt, das bringt einen Teig, das wird dann gebacken, da hast du ein Brot. So geht das.
Die Symbolik ist ja auch klar.
Genau, wer ist das Brot, das vom Himmel kam?
Jesus.
Brot des Lebens.
Genau, I am the bread of life. Ich bringe das Brot des Lebens.
Das Öl ist der Heilige Geist.
Und das ist der Geist Jesu. Der Geist des Vaters, der durch Jesu kommt, der uns nahe kommt. Und das ist gerade der Punkt jetzt. Er gibt uns täglich eine Möglichkeit, um eine Entscheidung zu treffen. Jeden Tag haben wir die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Wir müssen nicht warten auf eine bestimmte Zeit des Jahres. Ja? Nur mal, um das klarzusetzen. Jede Zeit im Tages kannst du dir eine Entscheidung treffen, um Jesu zu akzeptieren und in dein Herz reinzulassen. Aber warum diese verschiedenen Zeiten? Warum kommt der in einem größeren Maß zu verschiedenen Zeiten? Kann jemand mal, nur um unsere Gedanken ein bisschen anzufangen, das aufschlagen? Römer? Entschuldigung! Das musst du aber schon jetzt kennen, Georg.
Ach, ist das, wo die Gnade umso größer ist?
Nein.
Nein, er meinte mit dem Romans, müsste ich jetzt kennen.
Ach so.
Genau. Das ich komme schon dahin, Georg.
Ja, das schaffst du.
Wir können ja auch ein bisschen mitdenken. Schreib mal was. Denn Fleisch nicht gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag es auch nicht.
Was heißt das?
Der natürliche Mensch ist gegen Gott. Ist
Feindschaft.
Ja.
Gegengesetz. Wie tief ist diese Feindschaft? Ich mache einfach wiederholende Prinzipien, die wir schon alle studiert haben. Dabei sage ich nicht, ihr sollt besser wissen.
Wie tief, dass wir ihn umbringen würden.
Ja, genau. Hat jemand einen Text dafür?
Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.
Mhm. Der Geist ist willig, das ist, was ist das? Matthäus 26.
Ist das nicht von Paulus?
Paulus, wie auch immer.
Nee, nee, Ende Matthäus, hat er sowas.
26, 28, irgend so. Genau. Das kam genau, nachdem sie versucht haben, einen Teufel rauszutreiben, und das ging nicht, und er hat gesagt, the flesh is willing, but the, what is it? The spirit is willing, but the flesh is weak.
Nee, war das nicht in Gethsemane? Ja, ist nur eingeschlafen, Simon.
Das könnte auch sein. Ich hatte das Gefühl, das war... Ich habe es jetzt nicht vor mir.
Als drei eingeschlafen sind, da war das.
Was? In Gethsemane? Da muss ich einen anderen Text anwenden. Das würde Sinn machen, 26.
Ja.
Matthäus 26.
Ja.
41. 26, 41.
Was noch? Lilly hat diesen Text angegeben. Was meinen wir dabei?
Ich will zwar, aber meine Gewohnheiten sind stärker. Ich würde gerne aufhören mit dem Rauchen, aber ich tue es einfach nicht.
Okay. Wie zeigt das die Tiefe dieser Feindschaft? Was bedeutet, was ihr gerade erklärt mit diesem Text? Dass der Geist ist willig,
dass ich weiß, dass ich was verkehrt mache und damit, ja.
Aber immer noch meinen eigenen Weg gehe. Also bezeichnet das eigentlich Unglauben, ne?
Ja.
Weil im Geist verstehen wir, dass es möglich ist, es zu bekommen, aber wenn die Entscheidung kommt, dann mache ich meine eigene Entscheidung wieder. Das heißt, ich demonstriere, macht das Sinn? Ich demonstriere, dass ich diese Macht, die mir zusteht, die ich im Geist verstehe, die da ist, nicht annehme. Genau. Und nicht, dass ich... Entschuldigung.
In dem Moment tue ich eigentlich Jesus kreuzigen, genau in diesem Moment.
Und das ist im Gesamt, wo ich eigentlich hin wollte. Und dafür haben wir noch einen anderen Text.
Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben.
Was steckt in uns?
Teufel.
Wie wird dieser Teufel da ausgedrückt? Ein
Lügner.
Menschenmörder.
Und warum sagst du Menschmörder bei euch?
Ein Mörder von Anfang an.
Ja, Mörder.
Na, weil er uns dazu bringt, dass wir uns selbst, sag ich mal, das Leben, das ewige Leben nehmen.
Okay, jetzt möchte ich nur mal eine Frage stellen. Diese spricht vom Brot, ne? Georg, was ist noch dabei in diesem System? Was wird auch noch aufgezählt? Außer dem Brot. Wird da irgendwas anderes aufgezählt? Brot, also das heißt, das Mehl und das Öl, das hier zusammengeht. Wird da noch irgendwas anderes aufgezählt, außer dem Brot?
Die Opfer.
Die Opfer. Wo beziehen sich die Opfer drauf?
Auf Jesu Leiden.
Das heißt, wir fangen mit 2 Opfer am Tag, 4 am Sabbat, 8 am diesem Montag, und hier, glaube ich, ist irgendwas wie 94. Warum wird das angezeigt? Das ist jetzt nicht mal diesem, will ich nur ausdrücken. Ich habe die absoluten Opfertiere aufgezeichnet.
Wie sind Mose stehen?
Entschuldigung?
Wie sie in Mose stehen.
Ja, 4. Buch Mose 28. Warum wird das zugleich dem Brot? Das heißt, das Brot ist Jesu, der kommt. Und was tun wir, wenn wir das Brot essen?
Wir nehmen das auf.
Ja. Wir nehmen nicht das Brot, das hört sich vielleicht doof an. Ja, wir nehmen das Leben an, das ist alles richtig. Wo der Engel zu Daniel sagt, Johannes sagt, ist das Brot, ist das Buch. Mhm. Ja? Wo ging das Buch hin?
In seinen Bauch.
In seinen Bauch, in ihm. Also das heißt, Jesu ist das Brot, das geht in den Mensch.
Und weil der Mensch böse ist, weil er ein Mörder ist, heißt es eben auch Leiden.
Was soll das jetzt heißen?
Kolosser 1, 27. Noch nichts.
Da heißt es Leiden für ihn und deswegen ist die Opfermenge vergrößert, weil je näher er uns kommt, desto größer Maß ist.
Genau. Und das wollte ich nur, dass wir das selbst verstehen. Es kommt Jesu uns näher. Das ist seine Entscheidung. Und warum kommt er näher?
Weil es verheißen hat anhand dieser Steigerung.
Okay.
Er möchte uns die Möglichkeit geben, mit ihm engere Verbindung zu haben.
Ja, lass uns mal, das ist nicht 30, das ist 16, Offenbarung Kapitel 3.
Und habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß.
Okay, lass es genau da. Das ist ein richtig großes Bild. Was in diesem Vers steht, ist es ein riesiges Bild. Wir haben von uns selbst eine Vorstellung von uns selbst, die aussieht wie ein Gefäß, das voll ist. Und Jesu kommt uns nah wie ein Spiegel und er zeigt uns, dass wir leer sind. Und weil wir wie so ein Frosch, wo du langsam die Temperatur erhöhst und du kochst ihm am Leben. Warum ist das möglich? Weil du nur langsam die Temperatur veränderst. Er merkt es nicht. Es sind wie Wellen im Meer, die kommen. Ja? Und Jesu bringt uns wie Schwünge. Er kommt uns nah. Und er nimmt diese Entscheidung, um uns nah zu kommen in bestimmten Zeiten, um uns aufzuwecken. Er kommt uns nah, das Gesetz kommt rein, Römer 5, 20. Das Gesetz kommt uns nah, um uns zu überzeugen von der Sünde. Und auf einmal sind wir, wow. Aber so, genau da, wo die Überzeugung der Sünde ist, da ist auch die Gnade übermäßig. Und das wird uns gezeigt hier. Das Brot bedeutet Segen. Das Brot bedeutet Leben. Und der einzige Weg, wie es möglich ist, für Jesu uns nahe zu kommen und zu zeigen, was wir brauchen, ist das, wie Franzi gesagt hat, er kommt zu uns, er kommt in uns. Aber wer ist schon da?
Der Teufel.
Der Samen von Satan, diese Lüge, dass ich ein volles Gefäß bin. Und was ist der Prinzip hier, den wir schon angeschaut haben in diesem Bild? Das ist eine Trickfrage.
Das ist das fleischlich Gesinnte.
Ja.
Vater und Sohn.
Du kannst nur glauben und Dankbarkeit offenbaren, wenn du glaubst, dass du was bekommen hast. Und du wirst nur für was fragen und akzeptieren, dass du was bekommen hast, wenn du anerkennst, dass du leer bist. Jemand, der voll ist, fragt nicht für mehr. Jemand will dir mehr Getränk einschenken in dein Glas und die Tasse ist voll. Du sagst nicht, ja bitte. Du sagst, nein danke, die ist immer noch voll. Und das ist genau, was Jesus sagt. Ihr schaut euch an und ihr denkt, euer Gefäß ist voll und das Gefäß ist leer. Und nicht nur das, es stinkt, es ist unrein. Im Jesaja Kapitel 1 spricht er davon, jemand, den du gar nicht anrühren wolltest. Der ganze Kopf ist krank, ihr seid voll mit Wunden. Genau, stinkend und alles. Das ist unsere Lage. Und ich weiß nicht, ob ihr das merkt, persönlich. Aber ich kann dafür Zeugnis sein, dass für mich ist das die Erfahrung. Ich komme zu diesen Gedanken. Ich denke über, so wie heute, dachte ich, was machen wir eigentlich heute Abend? Und es ging mir so alle Arten von Gedanken her. Und ich dachte, was ist eigentlich heute? Heute ist 2 Tage vor Passa. 2 Tage vor Passa. Könntet ihr mal ganz kurz mal, wir machen dieses weiter. Markus, Kapitel 14, in den ersten Vers.
Es waren noch 2 Tage bis zum Passafest. Und den Tagen der ungesäuerten Brote. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten.
Das waren nicht die. Das waren wir. Das waren wir. Der gleiche Geist, der in diesen Männern war, ist in uns. Dieser gleiche Same, den sie erlaubt haben, ihr Spiel auszuspielen, der ist in uns auch.
Aber nun ist mal kurz eine Frage, ich bin etwas verwirrt. Ich denke, morgen ist Passa Anfang.
Sonntag.
Sonntag, ja.
1. April.
Morgen Abend fängt es dann an, ja. Morgen Abend würde das Passafest dann das Passalamm vergessen.
Aber dann wäre aber gestern, oder?
Nein.
Weil wir mit den 2 Tagen.
Heute ist der 12. Nisan, der Abib. Morgen ist der 13. Abib. Und morgen ist der 14. Abib.
Sunday is Passover, isn't it? 1st of April. Yeah, that means, das heißt, Sonntag, 1. April, ist der 14. Aviv.
Aber der fängt aber schon morgen Abend mit Sonnenuntergang an.
Der Tag fängt an.
Ja.
Aber das Passafest ist ja nicht bis zu dem Abendopfer an dem 14. Tag. Ist das klar zu allem?
Nee.
Also gehen wir 2 Tage zurück. Heute Nachmittag war 2 Tage vor dem Passafest. Weil du hast heute, dann hast du morgen und dann hast du Sonntag. Okay? Wir verschieben uns nur, weil wir uns ein bisschen missverstehen über den Anfang des Tages.
Naja, das ist klar. Es geht immer mit Beginn.
Genau,
mit Sonnenuntergang.
Also, das heißt, wenn der 1. April
fängt für uns um 0 Uhr an.
Wir machen nichts mit 0 Uhr. Das fängt in der Dunkelheit an.
Richtig, genau.
Ja, das heißt, Sabbatabend fängt der Passatag an. Aber das Passafest, also Entschuldigung, das Passa-Opfer ist im Abendopfer zur Zeit des 1. April, zur Zeit des Passa.
Also
und wird gegessen in der Dunkelheit der Nacht.
Also sprich vom 1. zum 2.
Und das ist dann Sonntag.
Du meinst, Sonntagabend wurde das Passalamm gegessen? Meinst du?
Nee, ja, Nacht.
Ja. Sonntagnacht?
Die Nacht durch.
Ach, ich dachte am Sabbatabend. Ja. Das ist auch immer noch mit dem Kalender, ist immer noch ein bisschen spät.
Und dann hast du Freitagabend?
Heute Abend, ja.
Ja. Entschuldigung, Sabbat. Was mache ich hier? Hast Sabbat vor Sonntag normalerweise? Habt ihr mich gar nicht?
Oh, ich hatte mich gerade gewundert.
Hättest du gleich was nachschmeißen sollen. Und da sind wir heute. Zwei Tage vorm Passafest. Und zwei Tage vorm Passafest, weil ich wollte mich nicht hier eigentlich in den Kalender versetzen. Aber wenn wir das ausklaren müssen, das können wir auch morgen machen, was immer.
Das ist gar kein, dann machen wir das morgen.
Genau. Das ist gar kein, ja, ist.
Da braucht man einen morgendlichen klaren Geist.
Genau, das können wir durch den Tag machen, weil gerade jetzt möchte ich nicht in das Technische mich verlieren. Ich wollte vom Herzen unsere Beziehung. Was war das, Lea?
Wir haben das doch alles erst vorgestern durchgesprochen.
Ja, aber dann hast du mir aber eine falsche Info gegeben.
Nein. Wir machen da keine großen Dinge.
Nein, Sonntag.
Das geht schon. Das geht schon. Das ist gar kein Problem. Und weißt du, das schöne Ding ist, wenn du was falsch kriegst, dann machen wir es richtig. Und wenn ich es falsch kriege, dann brauchst du mir nur zu sagen und dann machen wir es richtig. Wir haben keine... Da ist keine Leistung verbunden oder kein Wert verbunden, mit wenn wir was richtig oder falsch kriegen. Ja? Ich bin nicht ein geringeres Kind Gottes, weil ich was falsch an die Board geschrieben habe. Okay, machen wir weiter. Wo waren wir? Wir waren hier. Wir hatten gerade den Text gelesen. Was hatten Sie getan? Der erste Vers, Markus 14. Sie wollten ihn umbringen. Sie. Und ich mag diese Geschichte gerne, muss ich sagen, weil in meiner vorherigen Erfahrung konnte ich immer meinen Finger nehmen und auf jemand anders zielen. Die wollten ihn umbringen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie jemand das tun kann, zu Jesu. Das ist nur ein Problem. Der gleiche Geist, der gleiche Samen, der in diesen Pharisäern ruhte, ruht in mir. Hätte ich die Möglichkeit gehabt, hätte ich ihn umgebracht. Und dass ich das mit euch so erklären kann, zeigt, dass mein Herz noch hart ist. Aber das dürfte ich gar nicht aussprechen können. Das ist die Wahrheit. Es zeigt die Beziehung in meinem Herz zu meinem Herrn, dass es immer noch nicht vollkommen ist. Und Emotionen will ich nicht produzieren. Aber das ist die Wahrheit. Ich spreche von dem, der mich am Leben hält. Ich spreche von dem, der dafür sorgt, dass jedes Schlag meines Herzens weitergeht. Und dass ich in diesem, wo mein Herz schlägt, eine freie Entscheidung treffen kann für ihn oder gegen ihn. Das hat er mir erlaubt. Das ist, was er mir beweist zu diesem jedem Zeitpunkt. Und jedes Mal, dass er mir näher kommt, habe ich die Reaktion zu ihm, genau wie wenn ihr euch jetzt in einem Gleichnis reinversetzt und ihr habt jemanden, den ihr gar nicht mögt und ihr seht die irgendwo und ihr mögt die nicht. Sobald die schon am Telefon drankommen, merkt ihr schon, wie bei euch es wird störend. Ihr mögt nicht gerne das Telefon aufheben, wenn diese Person anfängt zu sprechen.
Schön, grüß dich. Wunderbar.
diese Person ruft euch an und ihr möchtet gar nicht daran teilnehmen mit dieser Unterhaltung mit diesen Personen. Warum? Weil sie euch nerven oder mich nerven. Oder die sieht ihn in der Straße oder beim Geschäften oder was immer. Und der Person dreht zu dir und lächelt. Und du denkst schon, ach, bitte nicht auf mich zulaufen. Und dann lächeln sie auf dich und denkst, oh, das kann doch nicht wahr sein. Und dann winken sie auf dich und du merkst, wie bei dir das mehr und mehr steigert.
Ja?
Und du denkst, wie genau. Und du denkst genau, wie komme ich aus dieser Situation, dass ich ja nicht diese Person begegnen muss. Und sie nehmen jeden Schritt, den die zu dir näher nehmen, und die zeigen Freude an ihrem Treffen mit dir. Und du, bei dir gehen nur die Gedanken tiefer und tiefer ins Schwarze. Wenn du denkst, wenn ich nur jetzt hier weggehen kann und brauche dieses nicht zu begegnen. Die Realität ist, so sind wir mit Jesu. Und unsere natürliche Gesinnung ist sagen, nee, das ist nicht wahr. Ich habe ihn lieb. Aber nicht gemäß diesen Texten. Fleischlich gesinnt ist Feindschaft zu Gott. Und der Samen, der in uns steckt, ist ein Samen, der ihn umbringen will. Das ist die Wahrheit. Und wir sagen zu uns selbst, nee, das bin ich nicht. Ich bin so nicht. Wenn das die Wahrheit wäre, wären keine Opfer zustande mit dem Brot, das uns gegeben wird, bei diesen ausgewählten Zeit. Es wäre für Jesu kein Opfer. Um mehr von ihm selbst zu geben, muss er mehr leiden. Warum? Weil je näher wir kommen zu ihm, der mehr veröffentlicht wird unser Hass. Unser Charakter Kurzfall. Die Eigenschaften, die wir eigentlich versuchen zu verstecken von anderen Leuten. Das wird offenbart. Und ich weiß nicht, ich habe noch nicht 50 Jahre von Erfahrungen in diesen Zeiten. Aber ich kann euch sagen, dass mit jedem Mal, dass diese Zeit kommt, ist eine Offenbarung in den Charaktereigenschaften in uns, die nicht schön sind. Und das ist so gemeint. Jesu kommt uns nah mit einem Spiegel. Er zeigt uns, wie wir sind. Er zeigt uns, dass, obwohl wir denken, wir ein volles Gefäß sind, sind wir eigentlich leer. Ist nichts Gutes in uns. Und wenn ihr mal kurz aufschlägt zu Römer Kapitel 3. Zuerst Vers 23.
Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte.
Okay. Und Vers 10 und 11?
Wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt.
Wenn wir jetzt einen Namen nehmen und da rein in den Vers stecken, von den Menschen, alle Menschen, wem seinen Namen würden wir da nicht reintun?
Ja, und unseren eigenen, ja. Wir denken, wir sind ja nicht so.
Ja, wir selbst würden unsere nicht. Ich würde lieber jemand anders Namen da reintun. Ja, ja. Aber es ist keine Ausnahme, ne? Da ist keiner, der gerecht ist. Nicht einer. Nicht einer. Keiner, der gerecht ist. Und hier ist warum tut er das, wenn es keiner ist, der gerecht ist?
des Menschen nicht aufgibt.
Was kriegt er da draus? Du hast dir einen Kuchen gemacht. Hast all die Zutaten gekauft. Hast gebacken. Wunderbare Torte. Duftet Meilen weg. Alle Leute sind begeistert von der Torte. Oh, danke. Jemand stiehlt die Torte. Wem gehört die Torte? Derjenige, der sie gebacken hat und all dafür all die Zutaten gekauft hat, ja? Ja? Ja. Dem gehört die Torte. Sie ist weggestohlen worden. Jemand anders hat die Torte jetzt. Würdest du zurückkaufen? Jemand sagt...
Nein. Warum soll ich sie zurückkaufen? Ich habe sie ja gemacht.
Gehört mir ja sowieso.
Ja. Warum soll ich sie zurückkaufen?
Okay.
Wahrscheinlich würde man um die Torte streiten.
Könnte sein. Du hast ja Bestimmtes ausgegeben für deine Torte. Ja? Was immer das ist. Du hast ein Maß in deinem Kopf. Und du findest den bösen Mann, der es gestohlen hat. Und du siehst es. Der vertuscht das gar nicht. Das ist genau, der hat vor, dieses Ding zu vernaschen. Ist bei ihm auf dem Tisch. Der hat vor, Leute einzuladen, die werden das unter sich verzehren. Und du findest ihn dabei und sagst, das ist meins. Nicht mehr, das ist mein Haus. Du sagst, nein, das ist meins. Und er sagt zu dir, wenn es zurückhaben ist, musst du es kaufen. Musst es zurückkriegen. Ich meine, du könntest ihn jetzt nehmen und fesseln und zusammenschlagen und dann den Kuchen zurücknehmen. Aber das würde heißen, du musst Gewalt ausüben.
Und du musst genug Gewalt haben, dass er muss um auch wissen, dass du stärker bist. Kann ja sein, dass er stärker ist und dann haust du einfach ab. Ja.
Aber er sagt zu dir, willst du ihn zurückhaben? Gut. Wenn du so gut zurückhaben willst, was gehört dir auf Erden? Was ist dein Eigentum? Dein Haus, dein Auto, dein Konto? Ich will alles haben. Nö. Das ist die Beziehung zwischen Vater und Sohn. Der Sohn hat alles von seinem Vater. Seine Dankbarkeit ist die Anerkennung des Gesetzes, das zwischen ihnen ist. Wir haben all dies schon durchgemacht. Die Identität von Jesus Christus ist bezüglich dem Wort Gottes. Er weiß, dass er der Sohn ist, Psalms 2,7, weil der Vater es gesagt hat. Gib kein Video, gib kein Foto. Ja? Jesu glaubt dem Vater und es wird ihm angerechnet als Gerechtigkeit. Darum ist Jesu der Anfang des Glaubens. Ja? Hebräer 12,2. Er ist der Anfang des Glaubens. Er ist der Anfang des neuen Bundes, weil er einen Bund beschlossen hat mit seinem Vater, in dem seine Identität abhängig ist von dem Worte des Vaters. Weil er hat keinen Beweis außer diesem. Aber er glaubt, dass er alles von dem Vater bekommen hat. Und hat er auch, weil er ein Erbe ist. Und das ist, warum seine Dankbarkeit zu seinem Vater zurück ist eine Anerkennung von dem ersten Gesetz. Du sollst keinen anderen Gott über mir haben. Du sollst den Herrn lieben mit all deinem Herz, mit all deiner Macht, mit allem, das du hast. Das hat er gemacht. Wir sind die Torte. Wir sind die Torte. Und der Vater sagt, mein Sohn gebe ich dafür. Jesus sagt, ich gehe. Der Vater muss in die Raum schipsen. Geist der Weissagung sagt uns, dass Jesus ging dreimal vor seinem Vater und bat, um zu gehen. Nicht, weil der Vater in uns keinen Wert sah. Was war das Problem?
Das Risiko.
Das Risiko. Und was bezeugt das Risiko? Was war das Risiko, Georg?
Dass der Vater seinen Sohn ewig verlieren könnte.
Genau. Und warum ist das möglich?
Weil wir gesündigt haben.
Warum war es möglich, dass Jesu fallen könnte?
Weil er Mensch war.
Weil er unsere Menschlichkeit auf ihn genommen hat.
Das war die gefallene menschliche Natur. Und das ist,
das ist der Punkt. Ich hoffe, das ist richtig. Wenn nicht, richtig. Mach das richtig in deinen Kopf. Der Vater nahm ein Risiko. Warum ist dieses so ein riesiges Ding, dass der Vater ein Risiko nahm? Weil das ihn bezeichnet als Agape. Der Vater ist Agape. Kann jemand das aufschauen? Ich denke, es ist gleich bei euch. 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 8.
Ist die Liebe.
Denn Gott hat die Liebe, ne?
Gott ist die Liebe.
Ist da ein Unterschied?
Das ist ein großer Unterschied.
Was ist der Unterschied? Wenn Gott die Liebe hat oder Gott die Liebe ist, was ist der Unterschied?
Wenn ich Liebe habe,
muss ich sie nicht weiter.
Dann habe ich auch noch andere Dinge. Aber wenn ich die Liebe bin, dann gibt es außer Liebe nichts. Wenn ich Liebe habe, kann ich auch Hass haben. Aber wenn ich Liebe bin, hat Hass gar keinen Platz.
Wenn ich Liebe habe, dann habe ich sie irgendwoher.
Ja, auch das. Genau.
Empfangen.
Dann ist sie nur eine meiner Charaktereigenschaften, aber ich habe noch viele andere. Weil Gott ist, das ist die Hauptcharaktereigenschaft, die eigentlich alles steuert von ihm.
Schwester Weide hat ein ganz interessantes Zitat. In einem von meinen Liedern habe ich dieses reingeschrieben, weil für mich ist das so bedeutenswert. Die Liebe Gottes ist wie ein Meer ohne Strand und ohne Boden. Du kannst, wenn du auf diesem Meer bist, du kommst nie zum Ende. Wenn du anfängst zu tauchen, du wirst nie unten ankommen. Haben wir einen menschlichen Begriff von diesem, was da gesagt wird?
Unendlichkeit.
Er ist die Quelle. Und wie Georg im Gespräch den anderen Tag gesagt hat, der Grund, warum Schwester Weid sagt, dass wir für Ewigkeit von der Liebe Gottes entdecken werden, ist, weil du kannst dieses nicht ausschöpfen. Das gibt's nicht. Jeden Tag kommt mehr. Und nicht das Gleiche, mehr. Die Offenbarung hört nicht auf. Und zu uns, da fängt irgendwann der Rechner oben abzubrechen, weil wir können uns da gar nicht vorstellen. In der Autofabrik, ja, da hast du so viele Farben, aber irgendwann wird sich die Farbe wiederholen. Du hast nicht undimensionelle Farbenauswahl oder Zutaten oder Eigenschaften im Auto. Der Mensch kann nur so und so viele Varianten produzieren. Auf einmal fängen alle Hersteller an, ähnlich auszusehen, weil sie eigentlich alle aufeinander nachschauen. Ja? Sie kommen mit nichts Neues auf. Genau wie Solomon sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Immer was wird sich wiederholen. Aber nicht so mit Gott. Und das ist, was auf diesen Punkt zurückkommt. Wir würden sagen, genau was du gesagt hast, Carsten, weißt du was? Was du willst mit diesem Kuchen, ich gehe runter, hole mir die Eigenschaften, ich back mir noch einen. Das ist billiger, denn mein Haus aufzugeben. So denken wir. Weil was hat es gekostet? 20 Euro? 10 Euro? 5 Euro, um die Eigenschaften zusammenzustellen, um einen neuen Kuchen zu backen? Du denkst doch nicht, ich gebe mein Haus dafür weg. Aber der Vater gab seinen Sohn. Der hat nicht gesagt, weißt du was? Ich pelle mir ein Ei drauf. Das ist eine Welt. Und wenn die anderen Probleme haben, dann gehe ich so und fange nochmal neu an. Es ist nicht in seinen Eigenschaften, das zu tun, weil er ist Liebe. Nicht, dass er hat Liebe. Er hat nicht so eine Tasche an der Seite mit Liebe da drin. Er ist die Liebe. Er ist eine Quelle von Liebe, die du nicht ausschöpfen kannst. Bei ihm würde das niemals, der Begriff, der bei uns drinsteht, der sagt, so viel mag ich die Torte gar nicht. Das geht bei ihm nicht. Das geht bei ihm gar nicht. Und das ist, warum es sagen kann, er würde seinen Sohn geschickt haben für einen. Für nur einen von uns. Und das bringt mich wieder auf dieses zurück. 2 Tage vor dem Passa fingen die Pharisäer an zu planen, um ihn umzubringen. Und alles, was du liest nach diesem Punkt, ist eine Offenbarung von dem gleichen Geist in jedem von den Leuten in seiner Geschichte. Von der Geschichte mit Maria Magdalena. Hier ist eine Frau, die gefangen wurde in der Sünde des Ehebruchs, zu Tode verurteilt, aber sie sagt, vergebe mir. Und Jesus vergibt ihr. Und sie offenbart ihre Dankbarkeit, gleich wie Jesu. Aber was hat sie anerkannt, indem, dass Jesus sagt, ich verurteile dich auch nicht, geh und sünde nicht mehr? Sie hat anerkannt, dass sie ein leeres Gefäß ist. Und darum konnte Jesus sagen, der, dem viel vergeben ist, der liebt viel. Weil wenn du anerkennst, dass du nichts hast, dann kannst du von ihm fragen und er füllt dich wieder auf. Ich bin das Brot des Lebens.
Selig sind die geistig Armen.
Warum selig? Weil sie werden gesegnet werden, weil sie sagen, ich habe nichts. Und er sagt, komm, kauf von mir. Was ist das? Jeremia 9? Vielleicht schneller, Jutta. Ich weiß nicht, ob es Jeremia 9 ist. Da bin ich jetzt ein bisschen unklar. Nein, das ist es nicht. Das ist Jeremia, come buy of me without price and without money. Kennt jemand den Text? Ah, warum kann ich nicht dran?
Wie heißt der auf Deutsch?
Jesaja 55,1.
57,15
habe ich gesehen. Ah, Jesaja ist es?
Ja, Jesaja. Also ich habe jetzt hier in der Konkordanz 55,1. Kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst.
Yes! 55,1.
Aber Jesaja ist, ja?
Ja, Entschuldigung. Kasus, okay, siehst du? Ich habe euch falsch geleitet. Jesaja 55, Vers 1.
Wohlan, ihr Dürstigen alle, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch.
Denkt mal drüber nach, kurz mal. Kauft ohne Geld. Ha?
Das ist unlogisch.
Für uns macht gar keinen Sinn. Aber da bin ich froh, dass wir schon in 55 sind. Wenn du nämlich Vers 8 liest, was sagt es da?
Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr.
Also wir brauchen uns nicht auf die Logik der Menschen drüber nachzudenken. Im Vers 1 sagt er, kauft ohne Geld. Ja? Wie kannst du kaufen ohne Geld? Weil er sagt, ich gebe euch Wasser, ihr die durstet. Was musst du erst anerkennen, um dieses zu bekommen?
Du musst Durst haben.
Genau wie du gesagt hast. Mhm. Selig sind die, die anerkennen, die arm sind.
Die leer sind eben.
Genau. Mhm. Kauft. Mhm. Ja.
Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen.
Mag ich, wo ist das?
Jesaja 57, 15.
Den muss ich mir ankratzen. Das mag ich. Wenn ich was kaufe, Carsten, was mache ich, wenn ich was kaufe? Ich gehe in den Laden.
Und bezahle.
Das heißt, es muss einen Tausch geben, ja?
Ja. Es ist ein Tauschgeschäft.
Es ist ein Tauschgeschäft. Jesus sagt, kauft von mir ohne Geld.
Ja.
Was geben wir ihnen dann?
Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Wenn wir kaufen ohne Geld, dann kaufen wir nicht. Dann kriegen wir es. Wir bekommen es einfach. Nur wir müssen selber willig sein, es überhaupt zu nehmen.
Ich male es mal erst so. Ich mache hier keinen Widerspruch zum göttlichen Muster, okay? Ich mache das nur ganz klar.
Geben, nehmen.
Ja? Ein Kauf. Aber was wir normalerweise verstehen von Kauf, ist, dass ich möchte das haben und ich bin bereit, dieses loszuwerden, das für mich hat einen bestimmten Wert. Aber ich sehe den Wert in dem auch und darum sage ich, ich gebe dir einen Tausch, weil ich denke in meinem Kopf, dass das, was ich jetzt bekomme, es hat den gleichen Wert oder mindestens einen besseren Wert, denn was ich habe und da bin ich bereit, dass diesen austausch. Das ist ja der Prinzip des Eros, ne? Georg?
Ja, aber derjenige, der das, der das andere, was ich haben möchte, geben will, der muss in dem, was ich ihm gebe, aber auch
Wert
den
sehen.
Wert sehen. Und wenn das, was ich ihm geben will, für ihn völlig wertlos ist, dann habe ich ein Problem. Dann kann ich es nur kriegen, wenn es mir einfach so gibt. Ich habe nichts dagegen zu setzen.
Guter Punkt. Den Ausvertausch jetzt. Du hast gesagt, Georg, wenn du nichts hast, was hast du zu geben? Es gibt keinen Tausch in dem Sinne. Du hast, machst die Taschen auf und du hast nichts. Aber Jesus sagt in Jesaja 55, 1, kauft von mir ohne Geld. Ja? Nicht nimm von mir, er sagt, kauf von mir. Mach dir mal kurz in Jesaja auf, Kapitel 1. Heute habe ich Blinker an, ja? The whole head is sick. Da, für Vers 5.
Wohin soll man euch noch schlagen, die ihr doch weiter im Abfall verharrt? Das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt.
Weiter, Vers 6.
Von der Fußsohle bis zum Haupt ist nichts Gesundes an euch, sondern Beulen und Striemen und frische Wunden, die nicht gereinigt noch verbunden, noch mit Öl gelindert sind.
Das ist kein hübsches Bild. Aber das ist, was im Gefäß ist. Und Jesus sagt, kauft von mir ohne Geld. Er sagt, gib mir das. Und ich gebe euch, was ich habe. Ihr müsst hier drin Wert sehen. Und dann müsst ihr willig sein, das loszulassen. Weil wir sehen, was in unserem Gefäß ist und wir wollen es nicht loslassen. Obwohl Gott es so sieht, wir sehen es nicht so, oder? Was wir gerade gelesen haben im Offenbarung Kapitel 3, Vers 17, ist jemand, der glaubt, dass er reich ist. Und was noch? Er braucht nichts. Ich bin ein volles Gefäß. Und ich denke ja selbst nicht, dass ich voll mit Wunden bin und dass ich stinke. Sonst würde ich ja der Erste sein, in die Dusche zu gehen und reinigen oder für jemanden zu fragen, der mir die Wunden heilen kann. Nein, ich bin genau wie mein Hund zum Stall geht und sich in den Mist rollt und dann zu mir kommt und denkt, der ist wunderbar und ich sage, Entschuldigung, so kannst du nicht ins Haus rein. Aber er fühlt sich total bequem und er ist noch fröhlich und wird noch schade, wenn ich ihm sage, das musste waschen. So sind wir. Nee, er nicht, aber wir machen das. Und das bringt uns wieder auf diesen Prinzip zurück. Kaufen, ja, ein Austauschprinzip in diesem Sinne ist nicht, genau wie Georg gesagt hat, ist nicht, Gott braucht was von uns. Braucht er was von uns?
Nein.
Nein? Haben wir auch was schriftlich dafür? Oder nur unsere Gedanken? Gibt es in der Bibel irgendwo, wo es sagt, dass Gott von uns nichts braucht, aber gibt uns allem Leben in Odem und alle Dinge?
Psalm.
Apostelgeschichte 17. Paulus spricht da und sagt, er wird nicht mit Händen angebetet werden, weil er braucht von uns nichts. Wie Georg gesagt hat, wir brauchen nichts zu tauschen mit ihm. Weil er braucht von uns nichts. Aber er möchte, er weiß, dass er kann dieses, was im Gefäß ist, kann er nicht benutzen. Und er will das wegnehmen. Aber er muss in dieses Gefäß rein. Er gibt uns alles von sich selbst. Und das ist wieder auf diesen Punkt zurück. Er ist das Brot, das vom Himmel kommt und möchte uns gerne eine Möglichkeit geben, uns nahe zu treten und offenbaren, wer wir eigentlich sind, wie wir eigentlich aussehen. Und ich habe dieses ausgewählt anzusprechen heute Abend, weil in der Woche die von uns, die da sein werden, werden dieses erleben. Ich sage euch das jetzt zum Anfang schon. Die ihr kommt und da seid, ihr werdet dieses erleben. Es passiert jedes Mal. Es wird eine Offenbarung und sieh das nicht als was Schlimmes. Es sagt uns im Römer 5,20, dass das Gesetz kam rein, sodass die Sünde ermasst wird. Aber da, wo die Sünde offenbart wird, wo es richtig peinlich ist, weil unsere Charakter sich offenbaren, und die sind nicht sehr schön, genau wie wir gerade gelesen haben, mit diesen gestinkigen, was immer das ist, im Deutschen ausgedrückt wird. Das wisst ihr schon. Wir wollen, dass keiner das sieht. Aber Jesus möchte, dass das offenbart wird, weil nur dann kann er uns reinigen.
Der Dienst der Herrlichkeit hat. Was ist das?
Ja.
Nur wenn wir erkennen, dass wir krank sind, dann wollen wir auch gesund werden. Ja.
Derjenige, der nicht krank ist, hat keinen Bedarf für einen Doktor, für einen Arzt. Und Jesus sagt, ich bin nicht gekommen zu denen, die kein Problem haben. Ich bin zu denen gekommen, die sagen, ich habe ein Problem. Und wir haben das Problem, nein, Entschuldigung, nicht wir, ich habe das Problem, dass ich natürlich sage, alles gut, kein Problem. Geht schon, machen's, morgen geht's weiter. Und das Problem ist, dass ich bin voller Probleme und Jesus versucht mir das zu offenbaren. Und das, was ich lerne hierbei, jedes Mal jetzt, ist nicht, dass ich versuche, mich so zu benehmen, dass nichts, hoffentlich nichts offenbart wird. Nein, ich möchte das gerne offenbart möchten, weil meine Gedanken sind zweifällig. Einmal, ich möchte gerne nach Hause. Und zweitens, ich möchte, dass dieser Kummer von Jesu aufhört. Und der kann nur aufhören, wenn ich nicht mehr diesen Samen in mir habe, der ihn umbringen möchte. Das kann nur Jesu tun. Und dieser Samen geht nicht weg, weil ich mich heute benehme und unter euch keine schlechten Wörter benutze oder mich nicht aggressiv ausdrücke oder was immer. Das macht ja keinen Unterschied, brauchen keine Liste zu bauen. Aber der Punkt, den ich mache, ist, Jesus will in uns alles offenbaren und aufdecken. Und wir sind daran gewohnt, das zu vertuschen, das unter den Teppich zu schieben und hoffentlich steht da keiner drauf und merkt, dass es ein bisschen wackelig ist.
Er hat doch gesagt, ich bin gekommen, den Sünder zu rufen und nicht die Gerechten.
Ja. Genau. Genau. Und gibt es da irgendeinen Gerechten?
Nee.
Also das heißt, dass ich bin nicht gekommen, um die zu retten, die gerecht sind. Aber wenn du gerecht bist, im wahren Sinne gerecht ist, dann siehst du dich selbst als ungerecht. Derjenige, der sich als gerecht sieht, hat den größten Bedarf für den Arzt. Und das sehen wir in der Geschichte von Maria und Simon in dem Haus. Alle schauen sie an und alle verurteilen sie. Und Jesus sagt zu ihm, der am meisten vergeben worden ist, liebt am meisten. Dieser Verkauf kommt, wie wir ja vorher gesagt hatten, du kannst keinen Segen haben ohne Gefälle. Ja? Erinnert euch vom göttlichen Muster her? Das ist euer Kaufpreis. Das ist euer Cash in der Tasche. Wenn ihr anerkennt, wie niedrig wir sind gemäß ihm, wenn wir anerkennen, wie leer unser Gefäß ist und wie schlimm wir sind in seinen Augen, wie sündig wir sind vor ihm, vor seinem göttlichen Spiegel, das sein Gesetz ist. Wenn wir das anerkennen, je mehr wir uns sehen in unserem wahren Licht, je mehr haben wir die Möglichkeit, um von ihm zu fragen und er hat keinen Widerstand. Und bei ihm ist das Konto nie aus. Er sagt nicht, Entschuldigung, heute habe ich einfach nicht genug. Ich muss ein paar andere Leute geben und morgen gebe ich dir ein bisschen mehr. Ja? Sein Vater ist die Liebe und er hat alles von seinem Vater bekommen. Das heißt, wenn du anerkennst, wie niedrig du eigentlich bist, dann ist deine Tasche voll. Du kriegst alles von ihm, was du brauchst. Ich hoffe, dass gibt uns was zum Nachdenken zum Anfang von unserem Passafestzeit. Ich freue mich, ich muss im Ernst sagen, ich freue mich auf diese Zeit. Wir haben mehrere Möglichkeiten, um Sachen zu besprechen, verschiedene Themen von anderen Sichtweisen anzuschauen. Aber der wahre Sinn hier ist, den ich nicht verlieren möchte, ist, ja, wir bekommen alles von Jesu. Aber um das zu bekommen, können wir uns gar nicht vorstellen, wie viel er kümmert, wie viel er leidet, um uns dieses anzubieten. Und dafür ist das Passafest geeignet. Nicht um durch eine Zeremoniale irgendwie was zu bekommen. Kriegst du eine Entschuldigung. Mit dieser Einstellung kriegst du Sense. Das ist heidnisch. Wenn du denkst, du irgendwo hinkommst, um was zu tun, sodass du was zurückkriegst, das ist Eros. Das gibt's nicht. Nicht in Gottes Muster. Wir können ihm nichts geben, sodass wir was zurückkriegen können. Das gibt's nicht. Wir kommen hierhin, um zu anerkennen, dass er für uns alles gegeben hat. Und er nirgendwo aufgehört hat, um uns alles zu geben. Nirgendwo was begrenzt. Und jeder von euch und ich inklusiv, kennt eure Geschichte. Ihr wisst, was bei euch immer noch im Leben steckt. Ich weiß das deutlich. Bei mir, wenn ich vor euch stehe, habe ich das Gefühl, dass über meinem Kopf so ein riesiges Schild mit Lichtern da ist und eigentlich alles über meinem Leben offenbart. Ich weiß, dass das nicht der Fall ist. Aber die Realität ist, wir sind alle in dieser Position. Und wir werden alle so fühlen. Unless, oder ich weiß nicht, was es ist.
Sei denn,
dass wir überzeugt sind, dass wir gerecht sind und wir brauchen das nicht. Und dann werden wir auch das bekommen, was was uns zusteht. Wenn unser Gefäß schon voll ist, dann werden wir keinen Bedarf für irgendwas haben. Und wir werden uns auch so benehmen. Ich gehe davon aus, dass ich all die Hilfe annehmen möchte, die mir zusteht. Ich brauche das. Ich habe in meinem Leben so viele Fehler als regelmäßige, tägliche Gewohnheiten angenommen, dass viele Sachen in meinem Leben einfach normal sind. Das tue ich einfach. Da denke ich gar nicht drüber nach. Aber es ist nicht in seinem Bild. Und das sind die, wovor ich habe keine Angst davor. Ich weiß nur, dass er mir das offenbaren möchte. Und dafür komme ich zu dieser Zeit hin. Dass er mir näher kommt. Ich kriege Jesu in einem größeren Maß, um mir zu helfen, dieses fleischliche Gesinnung zu überkommen. Weil ich kann es nicht tun. Lass uns schließen im Gebet.
Großer und gütiger Vater, wir wollen Dank sagen jetzt für das, was wir gehört haben. Wir haben es oft schon zum wiederholten Mal gehört, aber immer wieder merken wir, wie wenig es in unser Herz geht und wie sehr wir uns auch dagegen sträuben, zu sehen, dass wir selber leer sind, dass wir eigentlich nichts haben, aber wir denken, dass wir randvoll sind. Herr, hilf uns, dass wir erkennen, wie unser Stand ist, damit uns geholfen werden kann. Wir wollen Dank sagen für den Sabbat, den du uns geschenkt hast. Wir wollen dir danken dafür, dass du uns diese Zeit, diese Gemeinschaft schenkst. Und wir bitten dich für alle, die sich an diesem Sabbat versammeln, dass du ihnen Hilfe und Segen gibst durch deinen Geist. Hab Dank dafür im Namen Jesu. Amen.